Ich habe vor der Pause angekündigt, dass ich noch ganz kurz etwas ergänze zu dem, was wir im ersten Teil miteinander behandelt haben. Und dann gehen wir weiter. Nach diesem Rückblick in die Vergangenheit wollen wir uns besonders mit der Zukunft, was sagt die Bibel über die Zukunft der Welt und des Nahen Ostens, beschäftigen. Ich lade euch alle ein, mit mir eine kleine Reise zu machen auf die Golanhöhen. Nicht wahr? Sieht aus wie in der Schweiz. Es ist idyllisch, lieblich dort oben, ein Hochplateau, etwa auf 1000 Metern. Und da war ich gerade vor kurzem, sogar an der syrischen Grenze, mit Blick eben in die Tiefe von Syrien hinein und auch das UNO Militärhauptquartier zwischen den Fronten, Israel und Syrien, ganz nahe dort waren wir. Und es ist so, wenn man da mit dem Bus rauffährt über diese Hochebene, im Hintergrund der Hermon, das Skigebiet Israels, es gibt keine Checkpoints, es gibt auch nicht die Angst, irgendwo gibt es da einen Terroranschlag. Araber und Juden leben da eigentlich friedlich zusammen. Die Araber, die pflegen und hegen Apfelbäume, auch Kirschenbäume. Und ich muss sagen, also die Golanäpfel, die sind fantastisch. Aber es geht mir jetzt weniger um die Qualität der Äpfel und auch nicht um die Qualität der Trauben, die von jüdischen Siedlern dort in Weinbergen gehegt und gepflegt werden. Aber warum ist das so? Nun, es ist so, diese Leute, die ich als Araber bezeichnet habe, die würden sagen, wir sind keine Araber. Wir sind Drusen. Gut, es sind syrische Araber. Und weil sie eben nicht Muslime sind, sehen die sich als Drusen. Aber es ist ja so, wenn man sagt Araber, das ist nicht eine ethnische Herkunft. Ein Araber ist nicht automatisch ein Nachkomme von Ismail. Araber aus der saudischen Halbinsel, ja, da sind viele Nachkommen der ismailitischen Stämme. Aber Araber, damit bezeichnet man jemand, der Arabisch als Muttersprache hat. Denn ein Araber in Ägypten, das ist typischerweise ein Hamite von Mizraim, dem Stammvater von Ägypten abstammend, und das sind eben nicht Semiten, sondern Hamiten. Und genauso mit Libyern und mit Algerien, Marokkaner, die sprechen Arabisch, weil die Muslime ihnen das aufgedrängt haben, ab dem 8. Jahrhundert. Und da haben sie ihre lokalen Sprachen verloren, die meisten, und haben Arabisch angenommen. So auch im Libanon. Die Libanesen sind nicht einfach Ismailiten, sondern das waren Kanaaniter, Phönizier. Und denen hat man das Phönizische, übrigens ein Dialekt, eine Sprache, die ganz nahe bei Hebräisch ist, die hat man ersetzt durch Arabisch. Aber eben, Araber sind arabischsprachige Menschen und diese Drusen sind eben auch arabischsprachige, eben als Syrer. Und die leben in Frieden mit den Israelis zusammen. Warum geht das? Eben weil sie Drusen sind. Die drusische Religion ist im Mittelalter aus dem Islam herausgekommen, aber hat sich so verändert, die sehen sich nicht als Muslime und die Muslime betrachten sie nicht als Muslime. Und es ist so, dass der Schwiegervater von Mose, Jethro, spielt eine ganz wichtige Rolle, auch ein Stierkopf. Die Frauen haben keine Ahnung von der Religion, das ist eine Männersache. Ja, und die Lehren, Drusen müssen loyal sein gegenüber der Regierung, unter der sie leben. Und sie waren vorher Syrer, dann hat Israel eben in dem Krieg, in dem sie vernichtet werden sollten, die Golanhöhen erobert und schließlich auch annektiert. Ja, und so wissen die, jetzt sind wir unter israelischer Herrschaft, jetzt müssen wir loyal sein. Es gibt keine Probleme. normalerweise. Es geht gut, keine Checkpoints, nichts. Warum? Eben wegen der Religion. Das Problem liegt also nicht daran, dass es ein Problem wäre, Jude zu sein oder Araber zu sein, dass das einfach nicht geht, friedlich zusammenzuleben. Nein, das Problem liegt bei der Religion. In Gaza herrscht der Islam und nicht die drusische Religion. Und darum ständig gegen Juden, Auflehnung gegen Juden. Westbank, Westjordanland genau gleich. Also es würde gehen. Das Problem liegt wirklich bei der Religion, die nicht akzeptiert, dass jetzt Juden über dieses Gebiet regieren. Aber ich muss doch noch mehr sagen zur Wahrheit. Jetzt lade ich Sie ein nach Abu Ghosh. Also ganz anderer Ort. Jetzt gehen wir von Golanhöhen runter, in die Nähe von Jerusalem. Übrigens, wenn Sie mit dem Auto auf der A1 von dem Ben-Gurion-Flughafen nach Jerusalem hinauffahren, dann werden Sie bald mal sehen, die Ausfahrt Abu Ghosh. Gehen Sie raus, ein Araberdorf. Und zwar ein muslimisches. Es blüht, wie Sie sehen. Dort habe ich keine Probleme, rauszugehen, mit meiner Frau auch dort essen gegangen. Kein Problem, ich habe nicht Angst, dass plötzlich ein Messer im Rücken oder ein Stein am Kopf. Ja, anderswo habe ich das schon erlebt. Also, ich bin zweimal lebensgefährlich angegriffen worden von Palästinensern. Und zwar einfach, weil sie meinen Kopf gesehen haben und meinen Bart. Das reicht. Das reicht. Aber in Abu Ghosh, nein, kein Problem. Warum? Nun, Abu Ghosh war eine Ortschaft 1948, als der Staat Israel gegründet wurde. Da wurde den Arabern gesagt, wenn ihr jetzt weggeht, flieht aus euren Dörfern, dann seid ihr in Sicherheit und wir können die Juden alle vernichten und nachher kehrt ihr dann wieder zurück. Und es kam alles anders. Da sind eben ganz viele arabische Palästinenser sind geflohen, um Platz zu machen für die Judenvernichtung und dann hat Israel den Krieg gewonnen. Und Israel hat gesagt, die geflohen sind, kommen nicht mehr zurück. Die Leute in Abu Ghosh, die sind geblieben. Und allen Arabern, die geblieben sind, wurde dann angeboten, ihr könnt israelische Staatsbürgerschaft und israelischen Pass bekommen. Teilhaben am israelischen Ausbildungssystem, es ist wirklich gut. Und auch Gesundheitssystem, es ist wirklich gut. Das war das Angebot. Aber die, die gegangen sind, im Warten, bis Israel vernichtet ist, die haben sich verrechnet. Die Rechnung ging nicht auf, konnten nicht zurück. Abu Ghosh, sie sind geblieben. Und das sind Muslime. Also es ginge eigentlich auch mit Muslimen. Aber die nehmen das, was eben Judenhass im Islam betrifft, nehmen sie nicht ernst und leben das nicht aus. Dann geht's auch. Aber das, dem muss man wirklich absagen und sagen, Judenhass ist falsch, das geht nicht. Und dann geht das Zusammenleben. Und das wissen viele nicht. Und was viele auch nicht wissen. Auch diese Tage, sogar gerade nach dieser Kriegsnacht, vom 13. auf den 14. April, habe ich mit der Reisegruppe, die ich geführt habe, das Programm normal durchgeführt. Wir sind nach Shiloh gegangen. Das ist im Westjordanland. Und südlich von diesen Terrorhochburgen in Nablus und Jenin. Aber auf der Straße Nummer 60 von Jerusalem hoch, kein Problem, ist alles gesichert. Ja, und da sind wir nach Shiloh gegangen, ist kein Problem. Aber schauen Sie, immer von der Straße Nummer 60 gehen Straßen weg in die arabischen Dörfer. Und da stehen dann rote Tafeln. Und auf denen steht, es ist verboten für israelische Bürger, hier hineinzufahren, weil es lebensgefährlich ist für sie. Also, Juden fahren mit ihren Autos nicht in die Dörfer rein, weil sie damit rechnen müssen, dass sie nicht mehr lebend herauskommen. Und jetzt, ganz wichtig, das wissen die Journalisten offensichtlich nicht. Ich sage das wieder so in Anführungs- und Schlussstrichen. Sie können es ja wissen. Aber sie sprechen normalerweise nicht darüber. Sowas steht nicht in den jüdischen Städten. Achtung, Araber dürfen hier nicht hinein, denn sie kommen wahrscheinlich nicht mehr lebend heraus. Oder möglicherweise nicht mehr lebend heraus. Das steht nirgends. Wie kommt das? Warum ist es nicht einfach gleich zweiseitig? Nein, es ist wirklich einseitig. Und es könnte ganz anders sein, aber es braucht eine Entscheidung. Eben das Böse des Judenhasses muss verurteilt werden. Und jetzt ein Wort aus 1. Mose 12. Abraham, der Stammvater Israels, wurde von Gott berufen. Und Gott sagt als Grundsatz für die Geschichte, Erster Mose 12, Vers 2, und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will die segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Also Gott sagt, das Schicksal der Völker wird sich daran eben zeigen, wie sie sich gegenüber Abraham und seiner Nachkommenschaft verhalten. Ich war Gott sagt, ich will dich, Abraham, zu einer großen Nation machen. Also der Vater wird mit den Nachkommen eins gemacht. Und dann sagt Gott, wer dich segnet, den werde ich segnen. Wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und die ganze Weltgeschichte kann so durchgegangen werden. Als Ägypten Israel fluchte und sie zu einem Sklavenvolk machte, brach das Reich zusammen. Und ich springe ein bisschen, als die Assyrer die 10 Stämme zusammenschlugen und in die Gefangenschaft abführten, bald danach brach das assyrische Weltreich zusammen. Als die Babylonier in ihrem Hass gegen die Juden Jerusalem zerstörten und den Tempel und die Juden in die Gefangenschaft abführten, bald darauf brach das babylonische Weltreich zusammen. Und das ist auch geschehen mit dem persischen Weltreich, als es sich an den Juden vergriffen hatte. Und dann mit dem griechischen Weltreich und auch mit den Römern. Und wir können durch die ganze Geschichte hindurchgehen, bis in die moderne Zeit, als die Engländer die Briten ihre Haltung gegenüber dem jüdischen Volk änderten in eine feindliche Haltung, verloren sie das ganze Empire. Das brach zusammen. Großbritannien war ein Weltreich, aber das Weltreich wurde ihnen weggenommen. Und als die Nazis sich entschlossen, die Juden zu vernichten, das Fazit war kein 1000-jähriges Reich, wie geplant von Hitler, sondern 12 Jahre und dann 12 Millionen Tote, Verletzte und Vermisste. Wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und dann fuhren die Muslime im Nahen Osten weiter, 1948, 1949, totaler Krieg und am Schluss haben sie alle verloren. Nochmals 1967 und sie haben nochmals verloren. Nochmals 1973, sie haben nochmals verloren. Nochmals 2023 und der ganze Gazastreifen wurde massiv zusammengeschlagen. Das muss man unter diesem Blickfeld sehen. Das Wort Gottes ist nicht ungültig geworden. Und trotzdem, man könnte ja eifersüchtig werden und sagen, ja, und Israel, die Juden, das auserwählte irdische Volk Gottes. Nein, ich habe einmal einen Mann kennengelernt, der hat einen tiefen Judenhass gehabt. Und schließlich habe ich herausgefunden, woher das kommt, womit das noch zusammenhängt. Man musste nur sprechen von dem jüdischen Volk als auserwähltem Volk. Dann kam der Zorn. Weil er meinte, das bedeutet, die anderen Völker seien nicht wichtig. Nur die Juden. Und das ist ja so falsch. In 1. Mose 12 wird gezeigt, Auserwählung bedeutet nicht, die Verwerfung der anderen. Das haben ja auch die Calvinisten nicht verstanden. Die meinen, wenn die Bibel spricht, dass Gott auserwählt hat, damit hat er die anderen verworfen. Nein. Die Auserwählung Israels war nämlich die Chance für alle Völker. Wir haben gelesen in 1. Mose 12. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das heißt, Israel wurde erwählt, um das Volk zu sein, aus dem einmal der Erlöser kommt, der Messias. Er sollte ein Jude sein. Die ganze Welt muss anerkennen, die Erlösung geht nur durch das Werk von Jesus Christus, der ein Jude ist. Vor kurzem wollte jemand das durchstreichen und sagen, nein, Jesus ist heute kein Jude mehr. Ach was, Offenbarung 5. Der Löwe aus dem Stamm Juda hat überwunden, wird über den Auferstandenen im Himmel gesagt. Ja? Und Paulus sagt zu Timotheus in 2. Timotheus 2, Vers 8, halte im Gedächtnis, Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids. Das Basis. Er ist aus dem Samen Davids, ein Nachkomme von König David aus dem Stamm Juda. Also die Erlösung geht über den Messias, der ein Jude sein sollte. Aber diese Erlösung wird der ganzen Welt angeboten. Und darum heißt Johannes 3, Vers 16 nicht. Also hat Gott Israel geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das wäre an sich schon eine richtige Aussage, aber nicht genügend. Die Bibel sagt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und so sehen wir, die Auserwählung Israels war eine Vorbereitung, damit der Segen Gottes zu allen Völkern kommen konnte. Und darum verkündigen wir das Evangelium seit 2000 Jahren weltweit allen Völkern, allen Nationen zu einem Zeugnis, weil die Liebe Gottes eben zu allen Völkern geht, die sind nicht einfach verworfen, sondern allen wird das Heil angeboten. Und so müssen wir eine gesunde Lehre des Wortes Gottes festhalten und alles an seinen richtigen Platz tun. Und dann geht die Bibel so schön auf. Nun, wir fahren weiter und wollen uns eben beschäftigen, immer noch mit diesem Landstrich am Meer und mit Israel und dem Nahen Osten. Aber wir gehen jetzt über das, was geschehen ist, was wir gesehen haben, hinaus in die Zukunft. Und ich mag mich erinnern, als dieser 7. Oktober kam, das war so schrecklich. Und dann habe ich mir gesagt, ist ja unglaublich, Präsident Biden ist ja nicht mehr, wie Biden war. Sofort danach hat Amerika, die USA, sich militärisch hinter Israel gestellt. Und die haben die ganz großen, berühmten Kriegsschiffe in den Nahen Osten geschickt zur Unterstützung. Wie? Biden war deutlich israelkritisch. Und jetzt, sofort, hat die Armee so reagiert. Und dann war es eben so, dass auch Englands Armee, Frankreichs Armee, sofort Stellung genommen hat für Israel. Wie? In der englischen Regierung gibt es so viel Gegenwind gegen Israel. Und auch in Frankreich. Aber sofort militärisch auf der Seite von Israel. Und das hat offensichtlich Hezbollah im Libanon zur Vernunft gewarnt. Die wussten, wenn sie jetzt den totalen Krieg eröffnen, wie Hamas das wollte, dann wird der Westen kommen und wird in Kürze die Hezbollah im Südlibanon vernichten. Und weiter haben das auch die Proxys, die Verbündeten in Syrien, Irak und natürlich der Iran selber festgestellt. Dann würden die unser Atomprogramm kaputt machen Und dabei sind wir ja so nahe dran, jetzt endlich die Atombombe zu haben. Das Risiko können wir nicht eingehen. Und darum kam es nicht zum Flächenbrand. Aber ich habe mir gesagt, nicht wahr? Das ist wie eine Generalprobe vor Ort. Denn was kommen wird nach der Entrückung, das entspricht ja genau dieser Blockbildung, die da ist. Und übrigens, China selber hat auch Kriegsschiffe sofort in den Nahen Osten geschickt. Die Könige von Sonnenaufgang, die sollen in der biblischen Prophetie auch noch eine Rolle spielen. Und es war mir klar, diese Dinge können noch nicht stattfinden, weil die Gemeinde noch da ist. Solange wir noch da sind, kann das, was die biblische Prophetie sagt für die Zukunft, noch nicht in Erfüllung gehen, im Blick auf den künftigen totalen Flächenbrand. Also, wir müssen vorher gehen, aber wir sind noch da. Aber es war wie eine Generalprobe vor Ort. Aber es wird kommen. Ich erkläre, was für manche wohl eine Wiederholung ist, das prophetische Schema des Wortes Gottes. Als nächstes erwarten wir die Entrückung. Der Herr Jesus wird kommen, um die Gläubigen, die zur Gemeinde gehören, wegzunehmen von dieser Erde in die himmlische Herrlichkeit. Und es ist so schön, in 1. Thessalonicher 1, da beschreibt der Apostel, wie die Thessalonicher sich bekehrt haben, damals kürzlich vorher, und er sagt, sie haben sich bekehrt, abgewendet von den Götzenbildern, um dem lebendigen Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Und dann fügt er hinzu, 1. Thessalonicher 1, Vers 10, was diese Jungbekehrten wissen mussten, um eben den Herrn Jesus zu erwarten, Jesus, der uns errettet vor dem kommenden Zorn. Das heißt also, der Zorn Gottes, wie er in der Offenbarung beschrieben wird, für die Gerichte des Buches mit den sieben Siegeln, vor diesem Zorn bleibt die Gemeinde bewahrt. Jesus, der uns rettet, und die beste Übersetzung ist wirklich vor dem kommenden Zorn. Nicht von dem kommenden Zorn, vor dem kommenden Zorn. Warum? Es steht im Griechischen apo. Apo, dieses kleine Wort, wird in der Grammatik so gut dargestellt. Eine der besten Grammatiken heute, also so der neueste Stand, ist die griechische Grammatik von Daniel Wallace. Und da werden diese kleinen Wörter im Griechischen, wie eben vor, auf, an, bei, zu, nicht wahr? Das wird so dargestellt. Also wir haben da einen Kreis und von dem Kreis weg ein Pfeil. Sieht man das vor sich? Jetzt über diesem Pfeil schreiben wir apo, vor. Also das bedeutet nicht in den Kreis hinein. Und wenn es in 1. Thessalonicher 1, Vers 10 heißt, Jesus, der uns rettet vor apo, dem kommenden Zorn, dann bedeutet das eben, dass die Gemeinde nicht in diese Gerichtszeit hineinkommt. Schön, nicht wahr? Wunderbare Nachricht. Aber jetzt müsste ich erwarten, dass es auch solche Zuhörer gibt, die sagen, das ist ja ganz falsch. Wenn ich in meiner griechischen Bibel nachschaue, dann steht da gar nicht apo, sondern es steht ek. Und das heißt aus. Und in der Verbindung retten, ek, das heißt retten aus. Also das würde ja bedeuten, aus dem Kreis herausretten. Dann kommt die Gemeinde in den Zorn Gottes hinein, aber wird daraus heraus gerettet. Nicht wahr? Retten, ek, bedeutet retten aus. Wenn man sagen würde, bewahren, ek, wie in Offenbarung 3, Vers 10, Tereo Ek. Dann muss man übersetzen, bewahren vor. Weil Ek kann eben je nach Zusammenhang aus oder sogar vor bedeuten. Bewahren ist ja eine Tätigkeit, die verhindert, dass man in etwas hineinkommt. Wenn ich ein Kind bewahre vor dem Fluss, dann halte ich es eben beim Rennen noch auf, bevor es dann im Wasser landet. Retten aus dem Wasser kann ich nachher immer noch. Aber bewahren, das geschieht nicht aus, sondern bewahren vor. Gut, aber dort steht retten Eck, sagt einer in meiner griechischen Bibel. Ja, und wenn ich da in meiner griechischen Bibel nachschaue, und dann steht hier aber Apo. Wo liegt das Problem? Nun, der mit Eck hat eben die Bibel nach dem Minderheitstext von Nestle erlernt. Dort steht Eck. Aber im Mehrheitstext, da steht eben Apo. So, und was stimmt jetzt? Man könnte sagen, jeder nimmt das, was ihm besser gefällt. Ja, manchmal frage ich mich, wollen gewisse Gläubige wirklich in den Zorn Gottes hineinkommen, wenn Gott sagt, ich hole euch vorher weg? Es ist reine Gnade. Denn Israel, werden wir sehen, muss durch den Zorn hindurch. Und der Überrest aus den Nationen wird auch hindurchgehen. Eine unzählbare Schar, Offenbarung 7. Aber es ist nicht die Gemeinde. Die Gemeinde sind die Gläubigen von Pfingsten, wo der Heilige Geist kam, um in den Gläubigen zu wohnen, bis zur Entrückung, wo der Heilige Geist zusammen mit der Braut weggehen wird. Der Geist und die Braut sagen, komm, Offenbarung 22. Also, wie gehen wir mit dem Problem um? Ja, wenn einer überzeugt ist, Nestle Aland, das ist der Text, dann glaubt er an Eck. Und wenn einer glaubt, der Mehrheitstext ist richtig, dann glaubt er einfach das, was eine Entrückung gibt vorher. Nein, das Ganze ist viel klarer. Römer 5. In Römer 5 wird über unsere Errettung durch Glauben gesprochen. Dass alles vergeben ist. Gott hat uns gerecht gesprochen, gerechtfertigt. In Römer 5 wird klar gemacht, dass der Herr Jesus durch sein Sterben am Kreuz, durch sein Blut uns errettet hat in der Vergangenheit. Aber dann wird auch noch gesprochen, dass er durch sein Leben in der Zukunft uns auch retten wird. Vor dem Zorn. Ich lese Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, gerecht gesprochen sind, werden wir durch ihn gerettet werden vor dem Zorn. In der Zukunft werden wir. Vers 10. Denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, vor 2000 Jahren, so werden wir, in der Zukunft, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Das heißt, der Herr Jesus wird in der Zukunft kommen, als der Lebendige, der da auferstanden ist, und wird uns retten vor dem kommenden Zorn Gottes. Und jetzt gute Nachricht. Im Mehrheitstext und im Minderheitstext von Nestle Aland steht hier Apo beim Zorn. Also nicht in den Zorn hinein. Ja, aber das passt ja nicht zu 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Ja, natürlich passt es nicht. Der Nestle Aland Text ist ein verdorbener Text. Der hat noch viel mehr Fehler. Wirklich, der ist fehlerhaft. Aber in den Bibelschulen wird er überall angekündigt als der Text und theologischen Ausbildungsstätten. So verbreitet. Es ist einfach falsch, der ist voller Fehler. Ich kann es zeigen. Und hier steht also Apo. Und damit wird klar, dass Apo im Mehrheitstext, 1. Thessalonicher 1, Vers 10, das ist richtig. Das ist der richtige Text. Und der wurde von einer Minderheit von Schreibern eben dort verdorben. Also, der langen Rede kurzer Sinn. Eine gute Nachricht. Der Jesus kommt und wird die Gemeinde vor dem Zorn Gottes bewahren. Und da kommt eben die 70. Jahrwoche von Daniel. Das sind 7 Jahre, 3,5 Jahre und 3,5 Jahre, bis dann der Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird auf diese Erde. Das ist übrigens nicht das dritte Kommen des Herrn, sondern das zweite Kommen des Herrn. Er kam vor 2000 Jahren und er wird wiederkommen in der Zukunft als König. Ja, aber ihr sagt ja, die Entrückung ist vorher, dann wäre das das dritte Kommen. Nein. Wir haben doch noch nie gesagt, dass der Jesus bei der Entrückung auf die Erde kommt. In 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18 wird klar gesagt, der Herr Jesus kommt bis in die Luft und wird uns entgegenrücken lassen in die Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft, und dann werden wir alle Zeit bei ihm sein. Das ist quasi eine Abholung zwischendurch. Aber das Kommen auf diese Erde, seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen, Sacharja 14, Vers 4, das wird das zweite Kommen des Herrn Jesus sein. Und zwischen Entrückung und eben Wiederkunft, da haben wir die 70. Jahrwoche von Daniel, die noch zukünftig ist. 69 haben sich erfüllt, die 70. noch nicht. 3,5 und 3,5 Jahre. Und ich muss jetzt hier eben genau sein, x plus 3,5 und 3,5 Jahre. Warum X? Es ist so, die Bibel sagt, dass diese letzten 7 Jahre vor dem Wiederkommen des Herrn Jesus auf die Erde, die werden beginnen mit einem Bundesschluss mit Israel. Und ich sage es mit meinen Worten, der kommende Diktator des Westens wird einen Bund schließen mit Israel unter dem falschen Propheten und falschen Messias, dem Antichristen. Ein Militärbündnis zum Schutz gegen die tödliche Gefahr von Norden. Für 7 Jahre. Aber nirgends im Wort Gottes wird gesagt, dass dieser Bundesschluss, Daniel 9, 27, er wird einen festen Bund schließen mit den vielen für eine Jahrwoche. Das sind 7 Jahre. Nirgends wird gesagt, dass dieser Bundesschluss am Tag der Entrückung geschehen muss. Und darum sagen wir hier X plus 7 Jahre. Übrigens, so war es ja auch früher. Die 69 Jahrwochen sind ja erfüllt von dem Moment an, wo der persische König in Nehemia 2 das Wort ausgehen ließ, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen. Ganz wie das in Daniel 9, 25 vorausgesagt war. Und dann soll das gehen bis auf den Messias, den Fürsten. Und wirklich, als der Herr Jesus am Palmsonntag, am 6. April 32 nach Christus, einzog nach Jerusalem, da endete diese Periode von 69 Jahrwochen, die man umrechnen kann in Tage, 173.880 Tage. Das habe ich anderswo in Vorträgen genau erklärt oder auch in dem Buch Jerusalem, Hindernis für den Weltfrieden. Also, an Palmsonntag waren die 69 Jahrwochen vorbei. Aber an diesem Tag war nicht Pfingsten. 5 Tage später wurde der Herr Jesus gekreuzigt. Wie es in Daniel 9 heißt, der Messias wird danach ausgerottet werden und nichts haben. Und dann, am 3. Tag ist der Herr Jesus auferstanden, 40 Tage später in den Himmel gefahren, und 10 Tage danach war Pfingsten. Da wurde die Gemeinde gegründet. Also es war ein X. Nicht sehr lange, aber es war ein X. Und dann begann die Gemeinde. Und die Entrückung wird die Umkehrung sein von Pfingsten. An Pfingsten kam der Heilige Geist. Er ist allgegenwärtig. Aber er kam, um in der Gemeinde zu wohnen. Und bei der Entrückung wird der Heilige Geist in den Gläubigen weggehen, so wie er gekommen war. Denn der Herr Jesus sagt in Johannes 14, der Heilige Geist wird in euch sein und er wird bei euch sein in Ewigkeit. Und so werden die Gläubigen weggehen. Und erst dann kann die 70. Jahrwoche geschehen, aber da ist ein X. Und das X kann kurz sein. Da muss man nicht 100 Jahre reinpacken. Denn wenn der Heilige Geist nicht mehr das Böse aufhält, dann wird das Böse in Eile eskalieren. Also darum X plus 7 Jahre. Und jetzt habe ich da unten noch so symbolisch dargestellt die 7 Siegel. Zuerst 6 Siegel und dann für die letzten 3,5 Jahre die große Drangsal, das 7. Siegel. Ich erkläre. In der Offenbarung wird der Zorn Gottes beschrieben. Und zwar mit einem Buch mit 7 Siegeln. In Offenbarung 4 und 5 werden wir in den Himmel geführt, in der Vision, zum Thron Gottes. Und da sehen wir, dass der Herr Jesus, das Lamm Gottes, er, der für unsere Sünden gestorben ist und auferstanden ist, wird das Buch mit den 7 Siegeln nehmen. Er ist der Einzige, der würdig ist. Und er bricht dann ein Siegel nach dem anderen und dann kommt ein Schlag des Gerichtes, des Zornes Gottes über die Erde nach dem anderen. Also, wir können ganz einfach erklären. Das Buch mit den 7 Siegeln ist das Buch der Gerichte Gottes über die Welt. Und zwar wird da beschrieben, wie der Zorn über diese Welt kommt, nach der Entrückung bis hin zur Wiederkunft des Herrn Jesus auf die Erde. Und ich muss vielleicht noch erklären, bei jedem Siegel, wenn der Herr Jesus das bricht, ab Kapitel 6 in der Offenbarung, kommt ein Gericht. Das erste Siegel, der Antichrist, der Reiter auf dem weißen Pferd, kommt. Das ist ein Zorngericht Gottes, dass dieser größte Verführer kommt. Der Jesus Christus ähnlich aussieht. Denn der Jesus wird wiederkommen in Offenbarung 19, Vers 11, auch auf einem weißen Pferd, als Reiter. Aber das ist eben der, der imitiert, der Antichrist. Mit jedem Siegel geschieht etwas, aber wenn wir dann zum 7. Siegel kommen, geschieht zunächst nichts. Man fragt sich, warum? Das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Einige Verse danach sieht man, im Himmel bereiten sich 7 Engel mit Posaunen. Und die stoßen ein nach dem anderen in die Posaune und mit jeder Posaune kommt ein schreckliches Zorngericht über die Erde. Und jetzt verstehen wir, das 7. Siegel besteht eben inhaltlich aus 7 Posaunengerichten. Und wirklich, bei jeder Posaune passiert etwas. Aber wenn wir dann zur 7. Posaune kommen, geschieht nichts. Das kennen wir doch, nicht wahr? Da muss man einfach weiterlesen, bis man zu der Stelle kommt in Kapitel 16, wo 7 Engel im Himmel goldene Schalen nehmen. Das sind Opferschalen. So wie die 7 Posaunen sind silberne Posaunen, die man beim Opferdienst benutzte. Im irdischen Tempel. Die benutzen Opferschalen, in denen man das Blut auffing. 7 Schalen und die werden gekippt. Und mit jeder Schale, 1 bis 7, kommen schreckliche Zorngerichte über die Erde. Und erst danach, in Kapitel 19, kommt der Herr Jesus aus dem Himmel als Richter der Welt. Also jetzt ist klar, 7 Siegel, der Zorn Gottes. Wobei das 7. Siegel besteht aus 7 Posaunengerichten. Wobei die 7. Posaune besteht aus 7 Schalengerichte. Das ist ein strenger zeitlicher Ablauf. Gottes Plan für die Gerichte nach der Entrückung. Und davor bewahrt der Herr Jesus die Gemeinde. Jesus, der uns rettet vor dem Zorn, vor dem kommenden Zorn. Ist das nicht wunderbar? Jetzt muss ich aber noch etwas sagen. Ich habe viele gescheite Bücher zu Hause. Und wenn ich sage gescheit, dann mit einem gewissen Unterton. Ich meine, das merkt man. Zum Beispiel ein gescheites Buch über die Offenbarung von Theologen geschrieben, und zwar, die zitieren gerade in der Auslegung griechisch, mit griechischen Buchstaben, die setzen voraus, dass die Leute gebildet sind, die ihre Bücher lesen. Das sind nicht so einfache Leute, die kein Griechisch können. Und, ja, und also ganz gescheit wird das da erklärt. Und in diesem Buch steht, die Offenbarung ist in ihrem Aufbau ein Chaos. Das ist Gotteslästerung. Das ist Gotteslästerung. So übel. Und jetzt will ich das auf den Punkt bringen. Immer mehr. Also, warum? Das wird dann begründet, ja, man liest in der Offenbarung über Gerichte und dann wird von der Wiederkunft Christi gesprochen. Aber gleich danach wird wieder über Gerichte gesprochen. Und dann wieder die Wiederkunft Christi und dann wird wieder über Gerichte gesprochen. Es ist so ein Durcheinander. So eine unglaubliche Frechheit, Gott Unordnung in sein Wort vorzuwerfen. Nein, das Chaos ist bei diesen Menschen im Kopf. Die haben ein Chaos. Wir müssen uns immer unter das Wort stellen. Und es ist so, dass es eben in diesen strengen Ablauf von Siegeln, Posaunen und Schalen gibt es Unterbrüche, in denen der Hintergrund dieser Zeit erläutert wird, sodass man den Ablauf besser versteht. Und es wird sogar, je nachdem, zurückgeblendet. Das kann sein, 2000 Jahre, Offenbarung 12. Die Frau, die in Kindsgebären, in Kindesnöten einen männlichen Sohn gebiert. Der Drache versucht, den Sohn zu verschlingen, aber er wird eben, das wird verhindert. Das ist ein Rückblick auf die Geburt des Herrn Jesus vor 2000 Jahren, wie Israel als Nation den Messias hervorgebracht hat, der nach Psalm 2 einmal die Völker regieren wird. Ja, und es werden auch Vorausblicke gemacht. Und da wird zwischendurch über die Wiederkunft Christi gesprochen. Aber das ist in den Einschüben, nicht wahr? Und jetzt noch etwas. Diese Einschübe sind auch nicht irgendwo, sondern an genau bestimmten Stellen. Nämlich immer vor 1 und zwischen 6 und 7. Und dann vor einem neuen 1, oder man kann sagen nach dem 7, das Gleiche. Und dann wieder zwischen 6 und 7 und dann eben vor 1 und wieder zwischen 6 und 7 und dann nach 7. Es kommt kein neues 1 mehr. So ist es genau nach Plan. Also vor dem ersten Siegel, Kapitel 4 und 5, da wird der Hintergrund erklärt. Und dann zwischen Siegel 6 und 7, da wird der Überrest aus Israel und aus den Völkern, die durch die Drangsal gehen, beschrieben. Und dann geht es weiter. Und dann nach dem siebten Siegel, zuerst die Ruhe vor dem großen Sturm, kommt ein kleiner Anschub, aber wichtig. Und dann kommen die Posaunen. Und wieder zwischen 6 und 7 und so weiter. Und hat man das gemerkt? Nein, sicher nicht, aber man muss es aufzeichnen. Das hilft. Man muss Dinge manchmal sich grafisch darstellen, dann kann man das viel besser aufnehmen. Dann merkt man, es sind genau 7 Einschübe. Und zwar nach einem ganz genauen Plan, wie ich das gesagt habe, zahlenmäßiger Plan, das ist Mathematik. Ja gut, Gott hat das Weltall gemacht. Und das ganze Weltall kann man mathematisch beschreiben. Und dem sagt man dann Physik. Ja, die Mathematik auf die Natur anwendet. Ja, und dieser Gott, der diese Welt gemacht hat, in so wunderbarer mathematischer Art und Weise, der hat das Wort Gottes inspiriert. Und darum ist es auch so. Und jetzt sehen wir, zuerst 7 Sendschreiben, Offenbarung 2 und 3, das ist die Zeit des Zeugnisses der Gemeinde hier auf der Erde. Und dann wird Johannes in den Himmel entrückt, Kapitel 4, Vers 1, ein Bild der Entrückung. Und danach kommt der Zorn Gottes. Die Siegel, die Posaunen, die Schalen. Und sieht man, man muss sich nie von so gescheiten Leuten irgendwie bluffen lassen. Also irgendwie beeindrucken lassen. Wenn die sowas sagen, ja, in der Bibel ist das ein Chaos, dann muss man einfach warten, bis sie das Chaos in ihrem Kopf auch festgestellt haben. Möge Gott Gnade geben, wirklich. Und es gibt wirklich Leute, die liberal waren, liberaltheologisch und zur Buße kommen konnten. Nicht so viele, aber die Gnade Gottes kann das bewirken. Ja, also, jetzt gehen wir weiter und schauen uns die großen Akteure der Endzeit an. Oft wird im Internet gesagt, es wird eine Weltregierung kommen. Das stimmt nicht. Also man kann einige Dinge im Internet kann man korrigieren anhand des Wortes Gottes. Warum nicht? Das würde ja bedeuten, dann kann ja gar keine große Drangsal entstehen. Wenn alle fest unter einem Diktator geknüppelt sind und nichts tun können ohne seinen Befehl, dann gibt es keine große Drangsal. Nein, aber in der großen Drangsal werden die verschiedenen Machtblöcke der Welt, die werden aufeinander knallen. Und dann wird es eben dieses schreckliche Chaos der großen Drangsal geben. Und darum müssen wir unterscheiden, hier die wichtigsten Akteure, aber es gibt noch mehr. Wir wollen ja nicht unnötig kompliziert sein. Aber die wichtigsten, mit meinen Worten, der Diktator des Westens. Dann der Antichrist, der falsche Messias. Dann der Fürst von Roche. Weiter der König des Nordens, der König des Südens. Die Könige von Sonnenaufgang. Wie gesagt, es gibt noch mehr, aber das wäre es mal für den Moment. Und der Diktator des Westens, das ist das Tier aus dem Meer, Offenbarung 13,1. Das römische Reich, Europa, sollte sich wieder vereinigen und wird einen Diktator bekommen. Aber man muss daran denken, dass die Leute in Europa vor gar noch nicht so langer Zeit, also viele von ihnen, dachten, es ist hier zu eng. Wir gehen über den Teich. Und so entstand Kanada und die USA. Und solche aus Spanien und Portugal, die gingen nach Südamerika und Mittelamerika. Aber die haben einfach unsere europäische Kultur ausgedehnt. Ja? Und darum ist es wichtig zu sehen, es war notwendig, dass Europa sich in der EU vereinigt. Aber das ist nicht alles. Europa ist verbunden über die NATO mit USA und Kanada. Aber das sind unsere Leute. Die NATO ist ein Bund, um einen weiteren Weltkrieg zu verhindern. Und zwar will man damit klar machen, allen bösen Menschen, die an der Spitze von Nationen stehen, wenn du zum Beispiel die USA angreifst, musst du wissen, dass ganz Europa gezwungen ist, dich auch anzugreifen. Also mach das nicht. Und jeder, der ein bisschen studiert, sagt, nein, das mache ich nicht. Aber es gibt auch noch den Interamerikanischen Vertrag über gegenseitigen Beistand, den Pakt von Rio. Da sind praktisch alle Nationen von Südamerika, dunkelblau, mit der USA, auch noch etwas aus Mittelamerika, verbündet. Wenn die USA angegriffen wird, sagen wir von einem Land, ein Nachbarland, das 4 Kilometer entfernt ist, dann müsste ganz Europa auf dieses Land losgehen und auch ganz Südamerika. Aber eben, wenn man sich überlegt, vernünftig überlegt, dann sagt man sich, die USA würde ich nie angreifen. Ja gut, aber das ist nur so lange möglich, bis einer sagt, das ist mir egal. Und solche Männer gibt es. Und dann sehen wir, das, was geschaffen wurde, um einen Weltkrieg zu verhindern, das wird einen Weltkrieg gerade provozieren. Und welches Land ist 4 Kilometer entfernt von USA? Russland. Ja, Russland ist eben nicht nur in Osteuropa, sondern die haben ziemlich viel Land noch rüber in den Osten, bis 4 Kilometer an Alaska heran. Ja, also wenn Russland sowas tun würde, es würde sofort einen Weltkrieg provozieren. Nun, wird aber in der Zukunft, nach Offenbarung 13, Vers 11, auch ein Tier aus der Erde aufstehen. Und das ist der Antichrist, der kommende falsche Prophet, der Feuer vom Himmel herabkommen lassen kann, was ein Beweis war für den wahren Gott bei Elia. Das wird er können. Er wird auch verlangen, dass das Zahlungssystem nicht mehr bar geht, nur noch mit einem Zeichen auf der rechten Hand oder auf der Stirn kann man bezahlen. Und dann ist es so, dass die Bibel spricht, in der Endzeit gibt es im äußersten Norden von Israel ein Reich namens Rosh, verbündet mit Nationen aus 3 Kontinenten, Asien, Afrika und Europa. Hesekiel 38, 39 spricht über diese Großmacht Rosh, das ist Russland. Also Russland muss es geben in der Endzeit, als Großmacht gibt es. Aber der Fürst von Rosh ist eben nicht das Tier aus dem Meer. Das sind Feinde. Aber die Bibel spricht über den König des Nordens in Daniel 11, 40 bis 45, der von Norden her ganz Israel überrennen wird. Nun, in der erfüllten Prophetie von Daniel 11, 1 bis 35 war der Begriff der König des Nordens immer der Name für Großsyrien. Das Syrien von heute, Libanon, Türkei, Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak. Das ist das Gebiet, wo verschiedene möchten einen islamischen Staat errichten. Aber Erdogan möchte der Chef sein. Aber der Leiter von IS, er möchte der Chef sein. Nein, die Mullahs in Iran, die wollen der Chef sein. Darum streiten die ganze Zeit, bis der Tag kommt, wo sie sagen, wir wollen ja dasselbe. Wir wollen Israel vernichten. Ah ja, stimmt. Warum machen wir es nicht zusammen? Das stimmt eigentlich. Und die Bibel beschreibt, dass von Norden her ein Heer kommen wird, wie noch nie früher ein Heer gegen Israel gekommen ist. Und das ganze Land wird überrannt werden und verbrannt werden. Joel 2. Der König des Nordens, der König des Südens, das ist Ägypten in der erfüllten Prophetie. Aber dann spricht die Bibel über die Könige von Sonnenaufgang. Denken wir an China als Atommacht und an Nordkorea, ein kleines Land, aber auch eine Atommacht. Und noch weitere. Die werden alle in diesen letzten Krieg eintreten. Und er wird ausgelöst werden, wenn der Antichrist den Tempel in Jerusalem entweiht durch ein Götzenbild, das sprechen kann. Dann wird nach Matthäus 24 der Überrest aus Israel, der sich nach der Entrückung bekehren wird, der wird fliehen auf die Berge und dann hinübergehen nach Moab, in die Wüste, jenseits des Toten Meeres. Und ein schöner Gedanke, die werden 3,5 Jahre ernährt werden von Arabern. Ich war gerade vor kurzem in der Wüste von Moab mit meiner Frau. Und dann sollten wir wieder zurück über die Allenby-Brücke. Und da ging was schief. Wir konnten nicht rüber. Und das war gerade kurz davor, wo wir warteten, jetzt wird ein Totalangriff von Iran kommen. Da wird eine Katastrophe. Und ich habe mir gesagt, ja, haben wir Zuflucht genommen in Moab vor dieser Katastrophe. Nein, aber das war eben noch nicht der Moment, ja. Man muss die Dinge nicht einfach verdrehen und durcheinander bringen. Aber ich habe so richtig mich fühlen können, wir sind da in Moab und da sollen wir nicht angegriffen werden, sondern im Land. Aber wir sind dann schließlich rübergegangen und haben ja diese Nacht erlebt mit diesem beispiellosen Angriff, wie ich schon erzählt habe. Nun, der Überrest wird auf die Berge fliehen, hier im Westjordanland, bei Shiloh zum Beispiel, und dann hinüber über den Jordan in die Wüste von Moab. Hier sind wir beim Wadi Mujib. Und da wird der Überrest Zuflucht finden, 3,5 Jahre. in dieser Wüste. Der König des Nordens wird Israel überrennen, nach Daniel 11, 40 bis 45. Und man kann, weil die Bibel so genau ist, einen Schlachtplan zeichnen. Ich habe das gemacht. Wo der genau durchkommt. Direkt von Norden nach Israel, übers Mittelmeer und auch über Nordjordanien, über Ammon. Das Gebiet, wo die Hauptstadt Amman ist. Hier ein paar Bibelstellen, wo dieser Feldzug beschrieben wird. Und dieser Feldzug wird auslösen, dass der Westen, der verbündet sein wird mit Israel, eingreifen muss und seine Truppen nach Hamagedon verschieben muss. Der König des Nordens wird auch genannt der Assyrer in Jesaja. Und es wird einen Weltkrieg geben von 1260 Tagen. Das, was Generalprobe war vor Ort, das wird kommen. Und wir wissen das, weil das Wort es uns sagt. Und dann wird der Herr Jesus kommen. In verschiedenen Phasen wird er eingreifen. Es wird eine Völkerschlacht geben in Edom, nicht in Moab. Dort ist der Überrest sicher. Edom ist gerade südlich von Moab. Und dann, die westlichen Heere werden sich in Hamagedon versammeln und der Herr wird auch dort diese Heere vernichten. Und schließlich wird er die Heere des Königs des Nordens bei Jerusalem vernichten, wenn er kommt auf dem Ölberg in Jerusalem. Der Herr kommt also in verschiedenen Phasen, es gibt noch mehr Phasen, und wird alle Kriege schließlich beschwichtigen bis ans Ende der Erde. Und dann wird er von Jerusalem aus regieren in Macht und Herrlichkeit. Er wird den Frieden bringen in die Welt. Das, was wir nicht können, die UNO nicht kann, aber der Jesus wird es tun. Und es ist so schön, die, die sich heute schon bekehrt haben, die kennen den Herrn Jesus als Friedenfürsten. Ihre Herzen sind besetztes Gebiet in einer friedlosen Welt. Ist das nicht schön? Kolosser 3. Der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Ja, und die, die Frieden mit Gott haben, die dürfen wissen, und wir werden vorher weggeholt. Aber das Wissen um das, was kommt, ist so wichtig, das motiviert uns, die Letzten noch zu dem Herrn Jesus zu rufen, damit sie sich bekehren.